Die DAV-News vom 21. Februar 2025. Geht Legalisierung wählen? Richtervereinigung warnt Union. Kann G-Rücknahme wäre teuer. Mit freundlicher Unterstützung von Dirks Großshop, Seeds24 und Medcan OneStop. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Ihr habt vielleicht schon gesehen, dass sich vorne im Intro was bewegt hat. Schon letzte Woche ist euch aufgefallen, dass Avai Medical nicht mehr dabei ist bei den Diamantsponsoren. Die sind jetzt weiterhin als Goldsponsor dabei, unterstützen uns also weiterhin. Wir bedanken uns für die Unterstützung als Diamantsponsor in den letzten 12 Monaten. Und siehe da, eine Woche später kommt der nächste Diamantsponsor um die Ecke und meldet sich an bei uns, und zwar Medcan OneStop. Das ist auch wieder so eine Plattform, wo man mit einfachem Zugang einer telemedizinischen Beratung ein Cannabis-Rezept bekommt und auch Cannabis bestellen kann dann über die Plattform. Das scheint soweit recht einfach zu laufen, auch recht etabliert schon, ist kein total neuer Player, obwohl ich die gar nicht kannte vorher. Ja, also für mich sind die quasi diese Woche vom Himmel gefallen. Ist natürlich angenehm, jetzt haben wir wieder 3 vorne drin. Und vielleicht an dem Punkt noch mal kurz so unsere Meinung zu dem ganzen Thema. Ja, also wir haben jetzt kein Problem damit, dass die Verschreibung von Cannabis als Medizin deutlich leichter geworden ist, seit das Cannabis-Gesetz in Kraft getreten ist. Wir finden es auch gut, weil vorher immer noch viele Leute Probleme hatten, überhaupt einen Arzt zu finden, der ihnen Cannabis verschrieben hat für ihre jeweilige Krankheit und so weiter, ja, für Linderung, Heilung, wie auch immer, ihrer Symptome. Und das ist eben jetzt deutlich besser geworden, viel einfacher geworden, sich ein Cannabis-Rezept zu besorgen. Gleichzeitig ist aber natürlich nicht so, dass wir der Meinung sind, dass Cannabis als Genussmittel über Apotheken verkauft werden sollte. Dafür brauchst du Fachgeschäfte und ja, da gehört es hin. Ja, also die reine Genussmittel sozusagen gehören für mich nicht in Apotheken. Und ja, Medcan OneStop kennt natürlich auch unsere Position zu dem Thema, unterstützt uns trotzdem, insofern ehrenhafte Angelegenheit, dass die eben auch sagen, ja, wir sind im Prinzip auch, wir unterstützen auch eine vollständige Legalisierung von Cannabis weiterhin. Ja, die mit der Unterstützung des Hanfverbands wollen ja gerade nicht an ihrem Monopol festhalten, ja, dass jetzt nur Apotheken letztendlich irgendwann das ganze Cannabis verkaufen für auch Genussmittelzwecke, weil wir eben weiterhin daran arbeiten werden, dass es auch Fachgeschäfte gibt. Und diese Vorwürfe, dass jetzt möglicherweise Cannabiskonsumenten auf den Telemedizin-Plattformen sich Cannabis besorgen, obwohl sie gar nicht krank sind, ja, das mag sein, dass das bei vielen so ist. Ich glaube aber auch, dass viele dieser neuen Rezepte, die da gerade rausgehen, tatsächlich an Leute geht, die auch medizinische Nutzung von Cannabis haben. Wie gesagt, wir haben immer noch Probleme gehabt, irgendwie geschildert bekommen von Leuten, die keinen Arzt gefunden haben, der ihnen das verschreibt, die da rumdiskutiert haben irgendwie, die ihre Krankengeschichte erzählt haben, teilweise auch schwere Erkrankungen, auch passende Erkrankungen zu medizinischem Cannabis und kein Rezept gekriegt haben. Dafür sind sicherlich diese Plattformen eine sehr gute Sache. Ja, und wenn dann einige da jetzt sich da durchklicken sozusagen als Normalkonsumenten, werfen wir das denen nicht vor, weil es ja nach wie vor außer Eigenanbau und einigen Anbauvereinen gar keine legale Quelle gibt für Cannabis, also auch als Genussmittel. Insofern ist das eben das einzige Angebot, das da gemacht wird sozusagen, sich auf legalen Wegen Cannabis zu besorgen. Wobei die Frage ist, wie legal das ist, wenn man die Krankheit gar nicht hat. Ja, das ist dann auch eine gewisse Erschleichung oder so. Aber wie gesagt, das werfen wir niemandem vor. Und das Problem dabei ist eben nicht sozusagen, dass diese Telemedizinanbieter da sind und zur Verfügung stehen, sondern das Problem ist, dass der Staat eben nicht dafür gesorgt hat, dass vernünftige Cannabis-Fachgeschäfte eingerichtet werden. Also in diesem Sinne nochmal danke an den Support, an den neuen Diamantsponsor Medcan OneStop. Herzlich willkommen beim Hanfverband und natürlich auch nochmal einen herzlichen Dank an unsere alteingesessenen Diamantsponsoren sozusagen, die weiterhin dabei sind, Dirks Großshop und Seeds24. So, jetzt aber rein ins Geschehen. Wir haben viele Nachrichten diesmal dabei. Denkt an die Sprungmarken, wenn euch irgendwas nicht interessiert. Dann könnt ihr dann eben skippen ein Thema und zum nächsten springen. Jetzt kommt natürlich noch einmal der letzte Wahlaufruf. Übermorgen ist die Bundestagswahl, die alles Entscheidende für die Cannabispolitik auch der nächsten paar Jahre. Und es steht da viel auf dem Spiel. Ihr wisst ja, die Union will das Gesetz zurückdrehen, will euch wieder zu Straftätern machen und wieder kriminalisieren, wieder Hunderttausende von Strafverfahren eröffnen und die Justiz damit belasten. Während eben andere Parteien dabei sind, zur Auswahl stehen, die das eben nicht wollen, die nicht euch wieder kriminalisieren wollen und auch weitergehen wollen, so wie wir auch letztendlich Cannabis-Fachgeschäfte einrichten mit allen Problemen, die auch auf Europarecht sozusagen auf europäischer Ebene damit einhergehen, aber trotzdem die weiter vorwärts wollen. Wer das ist, haben wir jetzt mittlerweile ausführlich besprochen. Ich habe da gleich nur noch einen Punkt dazu im nächsten Thema. Ansonsten habt ihr es oft genug gehört. Wer es nochmal genau nachlesen will, kann das tun auf unserer Seite bei der Wahlanalyse zur Bundestagswahl 25. Und ich habe auch noch einen Artikel verlinkt von Netzpolitik.org. Die haben sich damit befasst, wie das dieses Mal mit den Wahlprüfsteinen gelaufen ist. Ihr habt vielleicht gesehen, dass bei unserer Wahlanalyse Antworten auf Wahlprüfsteine dabei sind. Aber weil die Wahl so kurzfristig angesetzt worden ist, haben sich die Parteien, also die meisten selbst sogenannten demokratischen Parteien im Bundestag darauf geeinigt, welche Organisationen, 30 Organisationen, deren Fragen sie beantworten werden und wollen. Und da waren wir dabei als Handverband, als einzige drogenpolitische Reformorganisation. Das ist natürlich angenehm, ja, also da sind wir so relevant, dass da auch die CDU letztendlich dann dieser Vereinbarung folgend unsere Wahlprüfsteine beantwortet hat. Und das Ganze ist nochmal aufgearbeitet auf dem Artikel Netzpolitik.org, wo das nochmal beschrieben ist, dass wir da eben unter diesen 30 Organisationen dabei sind. Unter anderem auch Polizeigewerkschaften, die da mit eine Rolle spielen und so weiter. Und das findet ihr eben in unserer Wahlanalyse. Aber auch andere drogenpolitische Reformorganisationen haben sich zur Wahl geäußert, haben Wahlempfehlungen geschrieben, haben Programme analysiert, haben Anträge im Bundestag analysiert. Und auch die habe ich euch diesmal so kurz vor der Wahl beim letzten Aufruf, wählen zu gehen, in der Videobeschreibung verlinkt. Da ist dabei die Wahlanalyse des BVCW, des Branchenverbandes. Die haben insbesondere sich die Anträge angeguckt, die in der letzten Legislaturperiode und der jetzt ablaufenden Legislatur im Bundestag gestellt worden sind. Sehr vielschichtig ist die Analyse von My Brain, My Choice. Und dann sind noch Statements dabei von Lieb Deutschland und vom Schildower Kreis. Die findet ihr alle unten verlinkt, falls ihr doch noch irgendwie hin und her schwankt, aber Drogenpolitik für euch eine Rolle spielt. Lest also mal nach. Hauptsache, ihr geht wählen am Ende. Ja, für irgendwas müsst ihr euch halt entscheiden. Aber es wäre ziemlich bescheuert, nicht wählen zu gehen und dann am Ende damit den Parteien zu helfen, die euch kriminalisieren wollen. Jetzt habe ich gesagt, einen Punkt bringe ich nochmal an Neuigkeit und das ist ein Statement von Olaf Scholz, der in einer Fernsehrunde eines dieser ganzen Formate, wo die da jetzt miteinander diskutiert haben, wo er sich zu Cannabis geäußert hat oder wo sich alle Beteiligten geäußert haben, beim Quadrell auf NTV. Da zeigen wir euch mal einen Ausschnitt.
Soll Cannabis weiter legal bleiben, ja oder nein?
Nein.
Nein.
Ja. In dem sehr begrenzten Rahmen, den wir geschaffen haben, ja, aber nicht darüber hinaus.
Ja, dazu gab es ziemlich gemischte Reaktionen. Einige haben sich gefreut, dass da zum Cannabisgesetz steht und da eben auch dazu steht, nichts zurückzunehmen. Ich finde es eher ärgerlich, weil er damit im Prinzip die Position der SPD ohne Not geräumt hat. Ja, die haben ja extra auf dem Bundesparteitag im Wahlprogramm nochmal verankert und festgelegt, dass sie weitergehen wollen, dass sie auch eine richtige Regulierung des Marktes mit Fachgeschäften anstreben. Europarechtskonform, da ist das Zauberwort wieder dabei. Ja, das ist natürlich eine Hürde. Aber dass sie grundsätzlich dahin wollen und Scholz ja, lässt das einfach an sich abperlen und sagt, ja, also ich habe das nicht vor, ja, noch richtig zu legalisieren, mir reicht es jetzt sozusagen. Also auch ein schwieriges Statement, genauso wie letztens das von Robert Habeck, da haben sich auch einige darüber aufgeregt, dass ich das überhaupt thematisiert habe, auch vielleicht einige deswegen die Grünen nicht gewählt haben. Aber das ist eben unser Job hier, auch zu sagen, okay, wie stehen die Parteien zur Cannabis-Legalisierung? Wie sicher stehen die dazu? Wie sehr können wir uns darauf verlassen, dass die in Koalitionsverhandlungen zum Thema auch stehen, zu ihrem Wahlprogramm stehen? Und wie man hier sieht, nicht nur bei den Grünen ist das fraglich, sondern auch jetzt explizit bei der SPD, wo Scholz eben sagt, ja, unser eigenes Wahlprogramm interessiert mich eigentlich nicht, mir reicht es jetzt. Beides ist aber kein Grund, die Parteien nicht zu wählen. Sowohl die SPD als auch die Grünen haben klar im Programm mehr stehen als das, was jetzt da ist und schon gar keinen Rückschritt natürlich. Und nach wie vor gilt auch unsere Wahlempfehlung, die ihr auf handverband.de findet, wo auch SPD und Grüne gut wegkommen, zusammen mit der FDP eigentlich auf einer Spur als Legalizer. Und die drei sind ja auch die möglichen Koalitionspartner der CDU, also zumindest die naheliegendsten bei den kommenden Koalitionsverhandlungen. Während Testiger tatsächlich die Linken waren, um das auch nochmal zu erwähnen, sieht ja auch gut aus jetzt, dass sie über die 5%-Hürde kommen. Also da lohnt sich die Stimme auch. Aber vor allen Dingen, was noch wichtig ist jetzt, sagt den Parteien eure Meinung nach der Wahl. Wir hatten ja bis jetzt diese Kampagne laufen. Ich hoffe, ihr habt alle mitgemacht. Fragt eure Wahlkreisdirektkandidaten, wie sie zum Thema stehen. Da konntet ihr auf unserer Seite die Postleitzahl eingeben und dann hatten wir Textvorschläge und die E-Mail-Adressen dabei und so weiter. Haben viele mitgemacht. Jetzt ist das soweit durch sozusagen. Ihr könnt jetzt last minute heute Freitagabend vielleicht nochmal eben machen. Ja, 2 Tage sind ja noch bis zur Wahl. Aber dann ist im Grunde dieses Thema rum. Dann ist ja klar, dass von den Direktkandidaten nur wenige letztendlich, jeweils einer wahrscheinlich, im Bundestag landen wird. Und jetzt geht es dann eben darum, uns mit denen zu befassen, die eben unsere neuen Volksvertreter sind und mit den Parteien, die da verhandeln. Deswegen schreiben wir immer bei jeder Wahlanalyse und bei jedem Wahlcheck, bei jeder Wahlempfehlung dazu, wichtig ist, dass ihr den Parteien eure Meinung sagt. Ich sage mal gerne, dass erhöht das Gewicht eurer Stimme um den Faktor 1000. Ja, ob ihr einfach nur wählen geht, sozusagen einer von zig Millionen Wählern seid, die da ihre Stimme abgegeben haben, oder ob ihr ein Wähler seid, der auch noch seine Meinung der Partei kurz mitteilt. In wenigen Zeilen, ja, reicht so was wie, ich habe euch gewählt, weil ihr die Legalisierung von Cannabis im Programm stehen habt und ich erwarte jetzt von euch auch, dass ihr das auch durchzieht, ja, und auf gar keinen Fall irgendwelche Rückschritte mitmacht in Koalitionsverhandlungen oder so. Ja, oder noch kürzer. Hauptsache, die wissen, ihr habt die wegen Cannabis gewählt. Ihr könnt auch anderen schreiben, ich habe überlegt, euch zu wählen. Was weiß ich, wenn ihr denkt, ihr seid konservativ und würdet eigentlich nochmal die CDU wählen, hat ihr dann sagt, ja, aber also das geht gar nicht, dass ihr die Cannabiskonsumenten wieder kriminalisieren wollt, deswegen habe ich euch nicht gewählt. Alles Punkte, kleine Impulse sozusagen, die das Ergebnis von Koalitionsverhandlungen durchaus beeinflussen können. Wie ihr an den Statements gesehen habt von Habeck und von Scholz, so klar ist das nicht, was die da in den Koalitionsverhandlungen machen. Und am Ende wird bei den Koalitionsverhandlungen, werden strittige Themen aus den einzelnen Themenbereichen hochgespült, nach oben sozusagen zu den Top-Chef-Verhandlern, also meinetwegen aus dem Gesundheitsbereich, 2, 3 Themen unter anderem, werden die sich nicht einig sein beim Thema Cannabis, vermutlich auch da auf der Ebene noch keine Einigung erzielen. Und da kommen völlig fachfremde Deals dann am Ende zustande. Ja, da haben wir mal bei Habeck letzte Woche, haben wir mal alle gesagt, so, aber das ist doch total unrealistisch aus dieser Quizshow, wo Habeck gesagt hat, ich würde mich für Wahlrecht ab 16 aussprechen und dafür das Cannabisgesetz abschaffen. Haben wir mal gesagt, sowas gibt es doch gar nicht an Entscheidungen. Aber doch, genau solche Entscheidungen sind am Ende der Koalitionsverhandlungen genau das, was darüber entscheiden wird, kommt die Koalition zustande oder nicht. Und das Cannabisgesetz wird bis zum Ende strittig sein, weil ja klar ist, dass die CDU das abschaffen will und andere nicht. Und dann wird gedealt, ja, dann wird gesagt, okay, Cannabisgesetz abschaffen oder nicht und was kriegen die anderen dafür oder nicht. Und deswegen ist eben wichtig, dass denen klar ist, sie dürfen auf gar keinen Fall das Cannabisgesetz opfern und auch keine blöden Kompromisse machen in dem Zusammenhang. Und deswegen ist wichtig, dass ihr nach der Wahl schreibt, ich habe euch gewählt, weil. Am besten direkt nach der Wahl machen, geht Sonntag wählen, kommt dann nach Hause und dann mal eben tippen, meinetwegen auf dem Weg aus dem Wahllokal raus, ja, am Handy irgendwie, das ist zwar ein bisschen futzeliger, aber Hauptsache ihr macht das, ja, das ist wirklich wichtig. Ihr findet das Ganze unter unserer Wahlanalyse, die verlinke ich diesmal zweimal hier in diesem, unter diesen News, einmal eben beim Thema Wahlanalyse, geht wählen, entscheidet euch, für welche Partei ihr wählen wollt, aber eben auch hier nochmal, sagt den Parteien eure Meinung, weil ganz unten unter dieser Wahlanalyse steht dieser Aufruf, da stehen die ganzen E-Mail-Adressen von den Parteizentralen, die ihr einfach anklicken könnt. Und da stehen eben auch Textvorschläge, die ihr da benutzen könnt oder auch andere. Ja, aber schreibt keine Romane, sonst liest das keiner. Die haben natürlich jetzt jede Menge E-Mails da, direkt nach der Wahl. Je kürzer, desto besser. Also, handverband.de, Wahlanalyse, ganz unten Vorschläge für Mails und E-Mail-Adressen.
Alle sagen, Cannabis ist legal, aber du kannst es nirgendwo kaufen? Keine halben Sachen. Cannabiskonsumenten werden immer noch diskriminiert. Wir kämpfen für einen sicheren Zugang zu Cannabis in Fachgeschäften, praktikable Regeln für Eigenanbau und Anbauclubs sowie bessere Bedingungen bei Cannabis als Medizin. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder Mitgliedschaft. Schon ab 5 Euro im Monat. Man muss die Pflanze gießen, damit sie wächst. Deutscher Hanfverband. Deine Stimme für echte Legalisierung.
Nächster Punkt. Richtervereinigung. Ja, das ist doch mal schön. Die haben sich nochmal eingemischt in den Wahlkampf sozusagen oder jetzt in diese ganze Debatte um das Cannabisgesetz, um die Rücknahme des Cannabisgesetzes. Und da sind tolle Schlagzeilen entstanden die Woche. Warum die Rücknahme der Cannabis-Legalisierung teuer für den Staat werden könnte oder Richtervereinigung warnt Union, erneutes Cannabisverbot könnte Staat viel Geld kosten. Das Ganze geht zurück auf ein Interview bei RND mit Simon Pschorr. Das ist der Vorsitzende der neuen Richtervereinigung. Und für den Hinterkopf, es gibt zwei Richtervereinigungen. Eine, die vor 2 Wochen oder so zusammen mit dem Hanfverband in einer Meldung sozusagen durch die Medien gelaufen ist. Hanfverband und Richterverband oder Vereinigung wollen Änderungen des Cannabisgesetzes, wobei die Richtervereinigung dann eher Richtung Verschärfung wieder unterwegs ist. Aber die neue Richtervereinigung sagt halt, zurücknehmen macht überhaupt keinen Sinn. Das war unterm Strich insgesamt eine positive Sache mit dem Cannabisgesetz. Und es hat den Arbeitsaufwand in der Justiz erheblich reduziert. Ja, nichts von wegen hohe Belastung, ja, und wir kriegen das alles gar nicht geregelt. Er sagt zwar auch, klar, die Amnestieregelung hat natürlich Arbeit erstmal mit sich gebracht, aber seitdem haben wir viel weniger Verfahren gegen einfache Konsumenten zu erledigen. Das ist eindeutig eine klare Entlastung der Justiz, mal Punkt 1. Und eben, wenn die Union das komplett jetzt zurückdrehen würde, würde die Justiz wieder mehr belasten mit hunderttausenden Bagatellverfahren gegen einfache Konsumenten. Und die hätten dann eben keine Zeit mehr, organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Ja, und das ist ja genau das, was die Union die ganze Zeit erzählt, von wegen, das Cannabis-Gesetz wäre gut für die organisierte Kriminalität. Nee, ist genau umgekehrt. Wenn sie zurückdrehen, ist das gut für die organisierte Kriminalität, weil die Richter dann mit dem ganzen Kleinscheiß wieder beschäftigt sind. Aber Pschorr sagt eben auch in dem Interview, zumindest bei den Anbauvereinigungen, die jetzt schon eine Betriebsgenehmigung haben, was mittlerweile vermutlich über 150 sind, die kann man nicht einfach so zumachen. Ja, das wäre wie eine Enteignung, wenn man das jetzt gesetzlich machen würde. Ich habe das mal verglichen mit dem Atomausstieg. Ja, da war der erste Ausstieg ursprünglich mal beschlossen. Dann hat eine CDU-Regierung das wieder rückgängig gemacht und gesagt, nee, die dürfen weitermachen, hat den Betriebsgenehmigungen nochmal erteilt. Und dann nach Fukushima auf einmal haben sie alle zugemacht. Und dann waren plötzlich riesen Entschädigungszahlungen an die Atomkraftwerke zu zahlen, weil eben klar war, die können jetzt ihre eigentliche Betriebsgenehmigungszeit nicht mehr komplett ausschöpfen. So ähnlich ist das jetzt auch bei den Anbauvereinen. Ja, die haben jetzt auf 7 Jahre eine Betriebsgenehmigung. Und wenn man sagen jetzt gesetzlich meint, man muss das unbedingt jetzt alles wieder komplett zumachen und zurückdrehen, dann kostet das eben Geld. Ja, und das wird sich die CDU hoffentlich überlegen. Und abgesehen davon kommt das hoffentlich sowieso nicht so weit, dass das so weit zurückgedreht wird. Aber es ist halt ein zusätzlicher Punkt in der ganzen Debatte, dass sie dann im Prinzip Kiffervereinen Millionen hinterher schmeißen müssten, ja, um die dann irgendwie zuzumachen. Und das ist natürlich auch vielleicht nicht die beste Schlagzeile für die CDU am Ende. Übrigens auch ein Punkt, den ich auch in Interviews auch schon ein paar Mal in den Wochen davor jetzt angegeben habe und gesagt habe und auch mit zitiert worden bin, aber von der neuen Richtervereinigung das nochmal zu hören, hat natürlich auch einen super Impact, ist super eingeschlagen und war viel, viel zitiert in Medien. Jetzt habe ich noch ein paar Fundstücke, die ich interessant finde. Und zwar einmal haben wir Drug-Checking in Rostock. Ich habe mich immer gewundert, wieso es nicht vorwärts geht mit Drug-Checking. Nachdem ja die Ampel auch da gesetzlich neue Regelungen geschaffen hat. Also seit Sommer 23, glaube ich schon, ist das passiert. Gab es eine Gesetzänderung, dass zumindest so in Modellprojektrahmen sozusagen auch wieder es möglich ist, Drug-Checking zu machen in den Bundesländern. Das war ja bis jetzt hoch umstritten. Bis jetzt hatte sich nur Berlin eigentlich getraut, da ein richtig echtes Programm draus zu machen. In Thüringen gibt es auch schon länger wohl Ansätze, aber das war auch vor dem Cannabis-Gesetz schon so. Und da kam eben nichts mehr. Ja, also das hat auch gar nichts mit dem Cannabis-Gesetz zu tun. Das ist eine andere Gesetzänderung, die auch noch stattgefunden hat durch die Ampelregierung. Aber da kam dann irgendwie nichts, ja, wo ich dachte, okay, die ganzen niedrigschwelligen Druckräume zum Beispiel, ja, wo dann die Heroinleute reingehen und da konsumieren können, dass man deren Stoff mal checkt, ja, ob da gefährliche Beimischungen drin sind oder so, aber passiert irgendwie nichts. Aber doch, das hat passiert nämlich in Mecklenburg-Vorpommern in Rostock. Still, klamm, heimlich irgendwie, keiner hat mitgekriegt, ich jedenfalls nicht. Da gibt es ein Drug-Checking Programm, das wohl auch schon lange läuft. Wir haben es jetzt gefunden im Caritas Newsletter, Caritas im Norden von 6/2024, also 6. Newsletter. Ich nehme an, der erscheint alle 2 Monate und das Ganze wird dann irgendwie Ende des Jahres 2024 gewesen sein, dieser Artikel. Und da ist auch schon die Rede von vielen Proben, die gemacht, also relativ viele. Ja, das wirst du in Berlin machen, die hat in einer Woche in dem Programm, glaube ich. Aber immerhin. Und es gibt auch schon eine Seite mit Warnungen. Das betrifft zwar nur Pillen, also keine Pulver und so weiter. Und Pflanzenmaterial darf man gar nicht da abgeben, also geht auch nicht um Cannabis. Aber natürlich ist Drug-Checking trotzdem eine super sinnvolle Harm-Reduction-Maßnahme, Risikominimierung. Und das sieht man auch an diesen Pillen, die da jetzt, vor denen da jetzt gewarnt wird. Alle, die ich angeklickt habe, waren im Prinzip überdosierte MDMA-Tabletten, also Ecstasy. Wo wir ja auch vor kurzem so eine ganze Reihe von Toten hatten, hier im Osten, mit der Blue Punisher-Pille. Und die waren eigentlich alle oberhalb von 300 Milligramm MDMA, also viel zu viel irgendwie da drin, den Dingern. Und wenn man die irgendwie nimmt und keine Ahnung hat, wie viel da drin ist und vielleicht sogar noch eine zweite, ja, dann ist man schon irgendwie halb tot. Und das ist natürlich wichtig, davor zu warnen. Die Öffnungszeiten sind mir nicht ganz klar, ja, also wenn jetzt alle Rostocker sozusagen da hinrennen wollen. Die letzten Öffnungszeiten, die da kommuniziert worden sind für das Projekt, waren im November. Aber da gibt es auch einen Instagram-Kanal, wo dann steht, die nächsten Termine wären jetzt in Arbeit. Also das ist jetzt scheinbar nicht gestoppt. Jedenfalls habe ich das nirgendwo gesehen, dass das jetzt wieder aufgehört hätte, das Projekt. Die wollen wir weitermachen. Haben aber wahrscheinlich nur geringe Kapazitäten für diese ganze Checkerei im Labor. Vielleicht wollten sie auch deswegen gar nicht so an die große Glocke hängen. Aber wie gesagt, also wie immer, Infos in der Videobeschreibung. Guckt euch das mal an. Ihr könnt ja auch mal Anfrage stellen auf Insta, ja, wie sieht es denn jetzt aus mit den neuen Terminen, wenn ihr irgendwie mal was checken lassen wollt. Und je mehr Nachfrage da ist, desto eher wird vermutlich dann auch ein neuer Termin angeboten. Ja, die freuen sich ja auch, wenn das Angebot dann eben auf Nachfrage stößt. Auf jeden Fall eine schöne Nachricht, da ist doch nicht ganz so Stillstand, wie ich gedacht habe. Ausgerechnet MacPom, die haben sich jetzt drogenpolitisch bisher auch in der ganzen Cannabis-Debatte nicht als fürchterlich progressiv hervorgetan. Aber Drug-Checking in Rostock ist am Start. Jetzt habe ich noch eine alte Nachricht, ja, also für alle, die Überschrift schon kennen und sagen, hier, das ist so ein kalter Kaffee, alter Hut. Vielleicht weiter skippen mit den Timelines da. Aber ich fand es wichtig, das nochmal nachzureichen, weil es so eine schöne Nachricht ist. Das war so in der Zeit, wo ich hier provisorische Nachrichten gemacht habe, wahrscheinlich in der Woche, wo ich vom Verkehrsgerichtstag von einer Autobahnraststätte hier die News gemacht habe und eigentlich nur über den Verkehrsgerichtstag kurz berichtet habe. München halbiert die Cannabis-Bußgelder. Ja, Bayern war ja das erste Bundesland, das einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen das Cannabis-Gesetz veröffentlicht hat, also bei den Ordnungswidrigkeitstatbeständen, insbesondere nicht wegen der Straftaten. Also Konsum im falschen Abstand zu irgendwelchen Jugendeinrichtungen zum Beispiel. Und München hat jetzt gesagt, die sind uns zu hoch. Ja, die waren auch irrsinnig hoch, die Bußgelder, die München da jetzt, die Bayern haben wollte. Und München hat gesagt, nee, also das ist doch der Söder wieder da, ne, der spinnt da wieder rum, das kann man doch nicht machen irgendwie. 1000 Euro hier für Konsum in Gegenwart von Minderjährigen sind die irre. Ja, man kann irgendwie auch Tabak rauchen in der Gegenwart von Minderjährigen und man kann saufen wie bekloppt irgendwie und da ist nichts mit Bußgeldern. Und da jemand, der da ein Joint raucht, soll 1000 Euro bezahlen oder 500 Euro in der Nähe, in Sichtweite von Schulen und Spielplätzen, nachts gegenüber auf der anderen Straßenseite oder was, ja, 500 Euro sind die irre, und haben das einfach mal halbiert in München, ja, die Ansage vom Bundesland von Bayern aus. Stabil, also danke an die Münchner Entscheider, die das gemacht haben. Die haben wohl auch geprüft, ob sie noch weiter runtergehen können und sind aus irgendwelchen rechtlichen Gründen zum Ergebnis gekommen. Das wird schwierig, wenn man jetzt noch weniger als die Hälfte nimmt. Und dann eben, da gibt es irgendeinen Konflikt eben mit diesem landesweiten Bußgeldkatalog, dann sich daraus ergeben könnte. Wie auch immer, ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber die Hälfte ist ja schon mal eine Ansage. Ja, also zum Beispiel eben für den Konsum in der Gegenwart von Kindern oder Minderjährigen sind in München nur 500 statt 1000 Euro fällig. Und in der Nähe, also Sichtweite von Schulen, Spielplätzen und so weiter, 250 Euro statt 500. Wunderbar. Das ist eine Meldung vom 5. Februar schon. Ne? Wie gesagt, nicht das Neueste, aber das fand ich auf jeden Fall erwähnenswert genug, um es jetzt noch nachzuliefern. Dann haben wir noch ein paar Auslandsnachrichten mal wieder. Das ist auch in letzter Zeit nicht so viel gewesen, aber jetzt gibt es wieder was zu erzählen. Einmal Blick in die Schweiz. Da hat die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates, also eine der beiden Schweizer Parlamentskammern, einen Vorentwurf für die Cannabis, also Gesetzentwurf für die Cannabis-Legalisierung beschlossen mit 14-9 Stimmen. Und damit soll eben Anbau, Herstellung und Handel von Cannabis reguliert werden. Damit ist die Schweiz wieder ganz vorne dabei bei den möglichen Erstlegalisierungsländern in Europa. Bis jetzt gibt es nur zwei Länder auf der Welt, Nationalstaaten, die komplett legalisiert haben, Uruguay und Kanada. Und die große Frage ist seitdem, seit 2018, welcher Staat schafft es, der Dritte zu werden? Deutschland war jetzt ein paar Jahre, oder naja, von 21 bis 23 zumindest, ganz oben ja, dabei im Rennen um Platz 3, bis Lauterbach das aufgegeben hat, hier richtig zu legalisieren. Und jetzt ist die Schweiz wieder am Start. Nachdem Tschechien auch diese Pläne der vollständigen Legalisierung aufgegeben hat, gab es gar kein europäisches Land mehr, das diesen Plan hatte. Jetzt haben wir wieder eins. Zwar nicht in der EU, na, das erleichtert die Sache natürlich für die Schweiz auch, aber ein europäisches Land sind sie ja trotzdem und sie haben jetzt den Plan, Cannabis zu legalisieren. Und die Mehrheiten grundsätzlich stehen wohl auch in beiden Kammern, aber jetzt ist eben noch ein langer Weg, die ganzen Details zu diskutieren. Einige Eckpunkte sind schon klar, da kann ich mal ein paar rausgreifen. Also auch da ist dort schon mal viel Abgabe an Minderjährige verboten bleiben. Das hat man ja eben auch in Bayern nochmal, ne, wie teuer das dann wird. Da wird sich ja die Schweiz auch ordentlich zulangen. Drei weibliche blühende Pflanzen, auch so ähnlich wie bei uns. Höchstmengen für den Besitz, privat und öffentlich, soll es auch geben, ohne jetzt schon da stand, welche Obergrenzen. Also in dem Punkt sind sie im Prinzip dann so ähnlich unterwegs wie die Deutschen. Ein bisschen merkwürdig ist das mit der Genehmigung, wer jetzt eigentlich ganz genau verkaufen darf. Weil darum geht es ja. Der Verkauf ist eben der wesentliche Unterschied zu uns, Fachgeschäfte, ja, ganz normaler Handel, Regulierung des Marktes. Also man kann dann irgendwo kaufen und verkaufen. Und das soll ja einem staatlichen Monopol unterliegen, schreiben die da. Wobei soll jetzt nicht der Staat selber verkaufen, sondern schon Private, wenn ich das richtig verstehe, die dann eben Lizenz bekommen können. Und dafür sind erstmal die Kantone zuständig für Verkaufsstellen und das sollen eben nur ein paar wenige sein. Und nur einen einzigen Händler soll es geben, der auch online verkaufen darf und der wird von der Bundesebene aus lizenziert. Gleichzeitig steht dann aber da, das Ganze soll nicht gewinnorientiert erfolgen und alle Gewinne sollen in Prävention und Schadensminderung und Suchthilfe investiert werden. Und das ist mir vollkommen schleierhaft, wie sie das meinen, ja, dass irgendwie private Unternehmen lizenziert werden dafür, da den Verkauf zu organisieren, die gleichzeitig keine Gewinne machen dürfen. Ja, also was für ein privates Unternehmen soll das denn machen? Das verstehe ich nicht so ganz. Oder ob sie jetzt nicht doch staatliche Unternehmen sich selbst lizenzieren wollen, ne, und das selber verticken oder was. Das ist ein bisschen, da sind Ungereimtheiten dabei aus meiner Sicht. Was haben wir noch? Irgendwann noch spannende Sachen dabei. Lieferkette soll nachverfolgt werden, also eine Art Track and Trace, dat, wo man eben so einen Barcode an die Pflanze macht und dann bis zur Ernte, bis zum letzten Gramm im Prinzip nachverfolgen kann, wo kommt das her, wo geht das hin. Eine Lenkungsabgabe soll es geben, also so eine Art Sondersteuer, die dann wiederum über die Krankenversicherung rückverteilt werden sollen und auch die Vollzugskosten sollen da mit eingepreist werden, also die ganze Überprüfung, Überwachung der lizenzierten Geschäfte und so weiter. Dann einen Punkt haben wir noch. Es soll härter bestraft werden, wer sich dem legalen Markt entzieht. Das ist anders als bei uns. Wir haben ja jetzt im Prinzip auch für illegale Verkäufer von Cannabis mildere Strafen als vorher laut BTMG. Die sagen, wir werden einen legalen Handel schaffen, wo jeder die Möglichkeit hat, Verkäufer zu werden. Aber wer da nicht legal handelt, der wird noch härter bestraft als jetzt. Und der schlimmste Punkt von allen, die Nulltoleranz im Straßenverkehr bleibt unverändert. Wer nachweislich Cannabis konsumiert, soll als fahrunfähig gelten. Da ist sicherlich die Messe auch noch nicht gesungen. Ja, das geht so nicht, dann scheitert das ganze Projekt. Da werden jede Menge Leute den Führerschein verlieren. Die müssen auch irgendeine Art THC-Grenzwert haben. Wobei die Schweiz den ja jetzt auch schon hat, soweit ich weiß, ja, die waren lange Zeit ja deutlich höher unterwegs mit ihrem Grenzwert als Deutschland mit 1 Nanogramm. Ich glaube, da waren es 2,5 oder irgend sowas. Weiß ich gerade nicht ganz genau, aber diese Ansage, ja, also wer nachweislich Cannabis konsumiert, in irgendeiner Weise, unabhängig vom Straßenverkehr, soll als fahruntüchtig gelten. Das hat der Nationalrat da beschlossen und die Gesundheitskommission, das ist natürlich Blödsinn. Wie auch immer, ja, die Nachricht ist, die haben da jetzt einen Gesetzentwurf in der Schweiz und das geht jetzt durch die Instanzen von diesem zu jedem Ausschuss und zwischen den Parlamentskammern hin und her. Und die Schweiz ist im Rennen um Platz 3. Dann haben wir einen Blick in die USA. Trump ist ja am Dekretieren wie verrückt und unterschreibt irgendwie ein Ding nach dem anderen, was irgendwie dramatische Auswirkungen hat weltweit und alle sind total entsetzt, was er da so alles treibt. Und in dem ganzen Gedöns ist eine Nachricht drin, die kaum wahrgenommen worden ist bisher. Er hat Drogenkartelle als terroristische Organisationen definiert mit so einem Dekret. Zack. Ja, Terroristen, alles Terroristen jetzt da. Nun geht natürlich von vielen Kartellen tatsächlich sehr viel Gewalt aus. Ja? Und das sind kriegsähnliche Zustände zum Teil, die da insbesondere in Mexiko stattfinden, teilweise auch in Kolumbien. Aber trotzdem sind das ja keine Organisationen, die irgendeine Art weltanschauliche, religiöse Mission haben und deswegen Terror irgendwie machen, sondern es sind einfach ganz normale kriminelle Gangs, die um irgendwelche Territorien da kämpfen. Wir können natürlich trotzdem sagen, die gehören natürlich bekämpft, aber der Punkt ist eben, mit dieser Einstufung als Terrororganisation ist es jetzt zumindest theoretisch möglich, dass das US-Militär auf dem Gebiet fremder Staaten Leute exekutiert, ohne Gerichtsverfahren. So wie sie das mit Bin Laden gemacht haben. Ja, dann haben sie ihn irgendwo entdeckt in Pakistan und dann kommt halt irgendwie die Einsatztruppe im Hubschrauber da an und ballert alles aus dem Weg und bringt den Bin Laden um. Und das können die jetzt, oder Drohnen, ja, das machen sie auch regelmäßig, dass sie über irgendwelchen Wüstenstaaten, wo da irgendwie so ein Jeep mit irgendeinem Milizenführer rumfährt, ne, dass sie dann einfach abballern irgendwie. Teilweise ohne Wissen, ohne Einverständnis der Regierung dieser Staaten, ja, das ist sowieso total bedenklich. Aber bei Terroristen geht das nach US-Gesetz jedenfalls, bei sonstigen Kriminellen nicht. Jetzt kann Trump sagen, das ist ein Mitglied von irgendeinem Kartell, ja, den knall ich jetzt ab aus der Drohne. Theoretisch jedenfalls, ja. Ich hätte das früher nicht ernst genommen. Das sind die Befürchtungen, die die US-Kollegen haben in dem Zusammenhang. Und früher hätte ich gesagt, ja, das ist ja schon ein bisschen paranoid jetzt irgendwie, ne? Aber das passt zu allem anderen, was Trump da macht. Der hat jetzt im Prinzip ein weiteres Instrument, wenn er irgendwelche Staatslenker zu irgendwas, zu irgendeinem Deal zwingen will, ne, und der ärgert sich über die, dann kann er halt irgendwelche Leute abknallen irgendwie in deren Staatsgebiet und denen ein bisschen mal zeigen, was ein Hake ist. In dem Dekret selber stand erstmal gar nicht drin, welche Organisationen das sein sollen, aber dann gab es dann eben schon auf Anfrage erste konkrete Definitionen, und zwar bestimmte Gruppen in Mexiko, Venezuela, Kolumbien und El Salvador. Das kann natürlich jederzeit erweitert werden um weitere Gruppen, ja, und auch die Frage, wer gehört denn jetzt eigentlich zu so einer Organisation und wer nicht. Ja, das würde normalerweise ja per Gerichtsverfahren geklärt werden und dann eben wird derjenige 5-mal lebenslänglich verurteilt in den USA oder so, aber das können sich jetzt halt sparen und Leute einfach umbringen. Ich bin gespannt, wie sich das in der Praxis auswirken wird. Ja, noch ist niemand umgebracht worden aufgrund dieses Dekrets, aber das ist durchaus denkbar, meiner Meinung nach. Marokko exportiert medizinisches Hasch. Das ist für mich auch persönlich eine super Nachricht, weil in dem ganzen Zusammenhang Legalisierung, wo ich jetzt seit Jahrzehnten rumrenne und erzähle, warum Legalisierung sinnvoll ist und wie man das machen sollte, habe ich immer auch dazu gesagt, wir müssen aufpassen, dass das jetzt nicht zulasten der traditionellen Anbauländer geht. Erst hat die westliche Welt sozusagen der kompletten Welt, der ganzen Erde, sämtlichen Nationen dieses Verbot von Cannabis aufgedrückt, insbesondere die USA, mit militärischer Macht, mit Entzug von Entwicklungshilfe und so weiter, und die gezwungen, Cannabis zu verbieten. Auch da, wo das traditionell konsumiert wurde oder schon seit Jahrhunderten in großen Mengen angebaut wird oder auch exportiert wurde mit einigem Erfolg. Überall mussten sie das verbieten, die Leute verfolgen und so weiter, weil die Amis das wollten und wir auch teilweise. Und dann legalisieren wir, also wie der Amerika jetzt natürlich erstmal, ne, wir sind noch nicht so weit, und produzieren alles selbst. Autark, ja, sämtliches legales Gras kommt jetzt aus den USA selbst. für den eigenen Markt. Und damit sind die armen Bauern halt in Mexiko und sonst wo außen vor. Ja, und das ist natürlich auch irgendwie eine gewisse imperialistische Angelegenheit, ja, dass man die da aus dem Spiel drängt, die sowieso nicht viel verdienen, aber damit dann eben doch früher ein kleines Auskommen hatten. Für uns in Europa ist natürlich Marokko da relevanter. Im Rifgebirge ist mit Abstand der größte Haschproduzent und eben auch Versorger des europäischen Haschmarktes. Und haben immer gesagt, ja, also wenn legalisieren, müssen die da auch legalisieren, dürfen zumindest. Ja, da müssen wir aufhören, denen vorzuschreiben, dass sie es verbieten. Und so ganz langsam entwickelt sich halt das Ganze. Die haben dann in Marokko tatsächlich jetzt letztens mal gesagt, okay, wir machen so ein paar Probe, legale Hanffelder, unter anderem eben auch zur medizinischen Produktion. Und jetzt ist es eben soweit, dass die Schweizer Firma Medofarm zum ersten Mal Haschisch aus Marokko, medizinisches Haschisch, importiert in die Schweiz und damit Marokko Haschisch exportiert. Klar, ist jetzt nicht als Genussmittel, ja, aber das ist ja auch nicht mehr so eng getrennt jetzt irgendwie mit Medizin und Genussmittel scheinbar. Auf jeden Fall ist es ein Beginn. Es ist ein Beginn legaler Cannabisproduktion und Haschproduktion in Marokko inklusive Export und natürlich ein Hoffnungsschimmer für die Bauern im Rifgebirge. Das mag gerne so weitergehen, auch für den zukünftigen Genussmittelmarkt, vielleicht nach Schweiz als erstes. Dann haben wir noch Ortsgruppenfunk, ein paar Bilder vom Infostand der Ortsgruppe Würzburg. Habe ich gerade noch gesehen im Ordner, das kam kurz vor knapp. Ich hoffe, jetzt habe ich lang genug geredet, dass Martin ein paar Bilder hat durchlaufen lassen können hier im Hintergrund und wir damit dann weitergehen zu den Terminen. Haben wir nur zwei Stück. In Darmstadt trifft sich unsere Ortsgruppe zum Hanftisch am 21.02. und in Heidelberg am 3.03. Teamsitzung der Ortsgruppe Rhein-Neckar. Das war's. Ich bitte euch, den Hanfverband zu unterstützen als private Förderer. Ich habe gesagt, also bei den Diamantis läuft das ganz gut. Ja, einer war weg, der nächste sofort wieder da. Zack, back, wunderbar. Aber bei den privaten Fördermitgliedern seid ihr ein bisschen am Schwächeln sozusagen. Ja, also falls ihr jetzt noch nicht dabei seid. Und es wäre ganz schön, wenn ihr da mal drüber nachdenkt, weil der absolut größere Anteil unserer Einnahmen kommt von privaten Fördermitgliedern und nicht von Firmen. Und das ist auch gut so. Wir vertreten auch keine Firmen hier offiziell. Wir sind keine Interessenvertretung von irgendwelchen Unternehmen. Die können bei uns Werbung schalten quasi. Ja, aber das war's auch. Wir vertreten euch. Deswegen brauchen wir euch als Fördermitglieder, um unsere Arbeit zu machen. Das war's für heute. Liked dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.